Kennt ihr dieses Spiel hier? Mikado. Mikado ist ein Spiel, das beginnt mit einer Einheit. Und wenn man es loslässt, ich mache es jetzt nicht auf den Tisch, die Hintern sehen es vielleicht nicht so gut, dann sieht es nachher in etwa so aus. Ein Durcheinander, das von den Spielern wieder aufgeräumt werden muss. Nun, bei diesem Spiel ist das die Intention. Man wünscht sich ein möglichst tolles Durcheinander, dass man dann seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen kann und das wieder aufräumt. Aber dieses Spiel stellt das genaue Gegenteil davon dar, wie sich Gott Gemeinde vorstellt. Und darum geht es heute Morgen. Staunen über Einheit in der Vielfalt, oder man könnte auch etwas salopper formulieren, wir sind nicht Mikado. Gemeinde ist nicht Mikado. Und wir steigen heute in den praktischen Teil des Epheserbriefes ein. Auch andere Briefe sind ja ganz ähnlich aufgebaut wie der Epheserbrief, zum Beispiel der Römerbrief. Zuerst ein lehrmäßiger Teil, wo die Heilstatsachen beleuchtet werden und ausgeführt werden, dass man so richtig ins Schwärmen kommt. Wir haben das bei Paulus erlebt. Und dann folgt der zweite Teil, wo es darum geht, wie sieht das nun praktisch aus? Wie sieht es nun aus, wenn ein Mensch sagt, und ich will in diesem Heil leben? Welche Auswirkungen hat das aufs Leben? Und darum habe ich vor einer Woche betont, wie grundlegend es ist, dass wir über die Tatsachen aus den ersten 6 Einheiten, also aus den ersten 3 Kapiteln, staunen können. Wenn wir darüber staunen können, bedeutet das, ich habe etwas von der Herrlichkeit und dieser Schönheit des Heils in Christus verstanden. Dann beginne ich zu staunen, wenn ich erkenne, wie großartig das ist für mein Leben. Und ich sehe, es ist ein Gewinn für mein Leben. Ich möchte dieses Heil. Darum ist dieses Staunen so wertvoll und wichtig. Und die Folge dieses Staunens ist, oder ich wünsche mir, dass das die Folge für uns ist, dass wir uns diesem Gott hingeben wollen. Dass wir sagen, wenn du es so gut mit mir meinst, mich so reich segnen willst, dann will ich mich dir hingeben. Und ich vertraue darauf, das, was du dir von mir wünschst, ist wohl das Beste für mich und mein Leben. Auch wenn es manchmal schwer scheint, schwer umzusetzen scheint. Und darum gehen wir optimalerweise in der folgenden Haltung in diese kommenden 3 Kapitel. Herr, zeige mir, was du dir für mein Leben wünschst. Ich möchte bereit sein, dir zu gehorchen. Das ist eine herausfordernde Haltung, denn sie widerspricht unserem natürlichen Ich. Paulus steigt mit einem Aufruf in dieses 4. Kapitel ein. Epheser 4, Vers 1. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Ein Vers, der die Grundlage bildet für die kommenden 3 Kapitel. Wir werden immer wieder auf diesen Aufruf zurückkommen im Sinne von, das ist die Grundlage, die Paulus nun legt für diese 3 Kapitel. Ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Er bittet uns darum und dieses Bitten hat eine ganz breite Bedeutung im Griechischen. Es ist ein Wort, das man auch übersetzen könnte mit drängen, herbeirufen, ermahnen, einladen, ermuntern, ermutigen. Und ihr merkt schon, und wenn ihr eine andere Übersetzung als Neue Genfer Übersetzung habt, dann steht hier auch nicht, ich bitte euch, sondern ich ermahne euch. Oder vielleicht steht auch, ich ermutige euch. Es ist ein Paulus, ein dringliches Anliegen. Diese Bitte hat eine tiefe Relevanz und das versucht er entsprechend zu unterstreichen. Als erstes damit, dass er sich selbst zum Vorbild gibt. Er sagt zum wiederholten Male im Epheserbrief, ich bin ein Gefangener des Herrn. Ich bin für den Herrn, also für Jesus im Gefängnis. Er will damit klar machen, das, was ich jetzt von euch fordere oder von euch erbitte, das ist nicht etwas, was ich selbst nicht lebe. Denn weil ich es lebe, bin ich im Gefängnis für Christus. Und er will sagen, schaut mal, es lohnt sich, selbst wenn man Nachteiliges, wie zum Beispiel das Gefängnis erdulden, erfahren muss, es lohnt sich, so zu leben, wie es der Berufung in Gott entspricht. Paulus geht als vorbildlicher Leiter voran. Und das Zweite, was wir sehen, was Paulus betont, es ist eigentlich ein völlig logischer Aufruf. Er sagt, die Berufung eines Gläubigen, über die haben wir jetzt nachgedacht, einen Monat lang, diese Berufung eines Gläubigen und die Lebensführung eines Gläubigen, die sollte doch übereinstimmen. Es wäre doch logisch. Es ist eine Berufung, Kinder Gottes zu sein, eine Berufung zum Empfang der ganzen Fülle Gottes, haben wir gesehen. Logisch wäre nun also auch so zu leben, wie es der Berufung entspricht. Als Kinder Gottes wahrgenommen zu werden, als Menschen erlebt zu werden, die in dieser Fülle Gottes leben. Was würden wir zu einer Katze sagen, die wie ein Hund lebt? Die spinnt doch. Und so ähnlich ist es doch hier, es wäre doch logisch, wenn wir als Kinder Gottes auch so leben würden. Es verhält sich wie mit dem bekannten Sprichwort, Adel verpflichtet. Wem es wichtig ist, was er für einen Stand hat, was er für eine Stellung hat, der wird auch diesem Stand gemäß leben und sich so verhalten. Adel verpflichtet. Paulus legt mit diesem Aufruf eine Grundlage für den ganzen restlichen Epheserbrief. Und wir werden zu verschiedenen Lebensbereichen stoßen, die uns ziemlich herausfordern werden. Wenn Paulus ausführt, wie würde denn nun ein Leben aussehen in verschiedenen Lebensbereichen, das dieser Berufung entspricht. Nun, das erste Thema von heute wird uns bis zum Vers 16 begleiten. Es geht um die Gemeinschaft unter uns Christen, unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten. Auf der einen Seite die Einheit in unserer Gemeinschaft. Auf der anderen Seite aber auch die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit in unserer Gemeinschaft. Nun, Christsein hat ja eine große und wichtige individuelle Seite. Christsein beginnt mit einer individuellen Entscheidung. Niemand kann sich für dich entscheiden, ob er dieses Erlösungsgeschenk in Christus annehmen will oder nicht. Das können deine Eltern nicht für dich tun. Das können deine Kinder nicht für dich tun und auch nicht deine Freunde. Jeder Mensch steht selbst vor der Frage, will ich diesen Segen Gottes für mich persönlich empfangen in Jesus oder nicht? Das ist eine Entscheidung, die jeder Mensch selbstständig treffen muss. Unglaublich individuell und für unsere Zeit zeitgemäß. Das entspricht uns. Der Grund ist, weil auch jeder sich einmal individuell und selbstständig vor Gott rechtfertigen muss. Jeder wird einmal Rechenschaft ablegen müssen über das, wie er gelebt hat. Er wird einmal vor Gott stehen und dann wird es nicht darum gehen, oder er wird nicht sagen können, ja, aber schau mal, mein Nachbar, der hat also schlimmer gelebt. Und Gott wird sagen, mich interessiert dein Nachbar heute nicht. Es geht darum, wie du gelebt hast. Es kann sein, dass dein Nachbar schlimmer gelebt hat. Das muss er selbst verantworten. Heute geht es nur darum, wie du dein Leben in Verantwortung vor deinem Schöpfergott gelebt hast und ob du dich für ein Leben mit Jesus oder dagegen entschieden hast. Absolut individuell. Und auf der anderen Seite die gemeinschaftliche Seite. Wenn ein Mensch sagt, jawohl, ich will dieses Geschenk in Christus annehmen, dann wird er hineinversetzt in eine Gemeinschaft aller dieser Menschen, die sich positiv Jesus zuwenden und sagen, ja, ich will mit ihm unterwegs sein. Wir sind hineingebunden in die Gemeinschaft aller Gläubigen, dem sogenannten Leib Christi. Christsein ist durch und durch aufs Miteinander ausgelegt. In diesem Miteinander werden wir wachsen und Jesus ähnlicher werden. Wir werden in dieser Gemeinschaft profitieren. Das soll uns voranbringen. Und ich staune darüber, wie viel Gott abhängig gemacht hat von dieser Gemeinschaft. So weit, dass es in diesem bekannten Jungscharlied heißt, warum geht es denn nicht als Solochrist? Es geht nicht. Christ sein kann man nicht losgelöst von der Gemeinschaft. Manchmal würde man es gerne, weil diese Christen so mühsam sein können. Haben die meisten von uns schon erlebt. Aber es geht nicht. Dort, wo sich Menschen aus einer Gemeinde entfernen, leidet ihr Christsein. Das wird nicht funktionieren. Also Christsein hat eine ganz, ganz wichtige gemeinschaftliche Komponente. Aus diesem Grund, glaube ich, geht Paulus als erstes auf dieses Thema ein, wo er zu diesem praktischen Teil im Epheser kommt. Wie steht es um Gemeinschaft? Wie steht es um Einheit? Und wie soll nun diese Gemeinschaft untereinander funktionieren? Verse 2 und 3 fordern uns hier ziemlich heraus. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Wie sollen wir miteinander umgehen? Wie sollen wir diese Gemeinschaft leben? Erster Punkt, keiner soll sich über den anderen erheben. Wir sprechen hier von Demut. Ist auch so übersetzt in den wörtlicheren Übersetzungen. Demut ist das Gegenteil von Hochmut. Es bedeutet, vor Gott meinen wirklichen, meinen wahren Platz einzunehmen. Als sein Geschöpf anerkenne ich mein Geschöpfsein und ich unterordne mich dem. Es ist ein sich darunterstellen unter das Urteil Gottes, unter den Plan Gottes, unter die Herrschaft Gottes und ein sich hineinbegeben in die Gemeinschaft aller Gläubigen. Man muss aber auch sagen, Demut hat nichts mit Selbstverachtung zu tun oder einer krankhaften Selbsterniedrigung. Das sehen wir manchmal auch bei Christen, wo Demut dahingehend verstanden wird, ich darf meine Meinung nicht mehr sagen. Das ist aber nicht Demut. Manche Menschen haben auch Schwierigkeiten, sich selbst so anzunehmen, wie Gott sie geschaffen hat. Sie trauen sich nicht, sich selbst zu sein. Auch das ist keine Demut. Demut ist einfach eine nüchterne Selbsteinschätzung, die sich nicht über den anderen erhebt, welche die eigenen Qualitäten nicht über den anderen stellt, denn wir sind ja alle eingebunden in eine ebenbürtige Gemeinschaft. Sondern Demut bringt sich mit seinen Gaben, die Gott einem geschenkt hat, in diese Gemeinschaft ein, ohne Selbstüberhebung. Dann zweitens sagt Paulus, seid vielmehr allen gegenüber freundlich. Oder wer eine wörtlichere Übersetzung hat, seid sanftmütig. Sanftmut bezeichnet mein Verhalten dem anderen gegenüber. Es übervorteilt den anderen nicht. Sanftmut ist nicht rücksichtslos. Sanftmut ist nicht auf den eigenen Vorteil bedacht. Im Gegenteil, Sanftmut ist sogar bereit, sich selbst Unrecht geschehen zu lassen oder eher bereit, sich Unrecht geschehen zu lassen, als dass ich einem anderen Unrecht zufügen würde. Kann man in 1. Korinther 6, Vers 7 nachlesen. Sanftmut hat aber wiederum nichts mit einer mangelnden Festigkeit zu tun oder mit Charakterschwäche. Von Jesus lesen wir, dass er sanftmütig war. Er sagt selbst, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wir sehen, wie Jesus als Führungspersönlichkeit und als Autorität aufgetreten ist. Und ich denke da jeweils an die Tempelräumung von Jesus. Und dennoch wird über Jesus gesagt, er ist sanftmütig. Sanftmut ist eine nicht aggressive Einstellung meinem Gegenüber gegenüber. Sanftmut verzichtet selbst beim Zurechtweisen einer Person darauf, noch so mit dem Hinterhof eins auszuschlagen, noch so zu sticheln, diese Person noch zu verletzen. Sanftmut ist bestimmt, ja. Aber Sanftmut verzichtet darauf, das Gegenüber mit Hieben und Stichen noch irgendwie zu verletzen. Also Demut und Sanftmut, zwei ganz wichtige Eigenschaften oder Charaktereigenschaften, die uns helfen, die unsere Gemeinschaft so ermöglichen, die wir miteinander haben. Doch wie verhalte ich mich nun, wenn menschliche Schwäche und Fehler diese Harmonie stören, die durch Sanftmut und Demut geschaffen wurden? Wenn es Menschen hat, die diese Demut nicht leben, wenn es Menschen hat, die diese Sanftmut nicht leben, was machen wir dann? Dann kommt drittens zum Zuge. Seid geduldig oder langmütig. Die Grundbedeutung dieses griechischen Wortes hier ist, lasst den Zorn weit weg sein von euch. Den Zorn weit weg sein lassen. Wenn andere sich also in einer Weise verhalten, die mir Mühe macht, soll ich diese Person mit einem langen Atem ertragen, aushalten, auch wenn sich die Situation nicht kurz- und mittelfristig verändert. Widerspricht euer Herz? Macht man nicht so gerne, oder? Aber Paulus setzt noch einen oben drauf. Geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Und für einmal greift mir hier die neue Genfer Übersetzung zu kurz. Ich mag diese Übersetzung sehr, aber hier gefällt mir die wörtlichere Übersetzung besser. Ertragt einander in Liebe. Und das finde ich heftig. Ertragt einander in Liebe. Ertragen ist das entscheidende Wort hier. Über Liebe sprechen wir viel, haben wir dieses Jahr schon viel gesprochen. Ertragt einander in Liebe. Es heißt so viel wie widerwärtiges Ertragen. Hände hoch, wer das gerne tut. Widerwärtiges Ertragen. Es bedeutet, dem anderen die Liebe nicht zu versagen, auch wenn er sich nicht so benimmt, wie wir uns das vorstellen oder wünschen. Und das geht uns total gegen den Strich. Es geht hier um eine Liebe, die den anderen nicht um seiner Vorzüge willen liebt. Und ihn auch nicht nur dann liebt, wenn er sich wohl verhält. Liebe, Agape, was hier im Grundtext genutzt wird, liebt auf Vorschuss hin. Und in der Ungewissheit, ob das je zurückkommen wird. Sie liebt auch dann, wenn noch kein Wohlverhalten sichtbar ist. Und das immer und immer wieder. Demut, Sanftmut, Langmut und einander in Liebe ertragen. Wir sollen alles daran setzen, schreibt er in Vers 3, diese Einheit zu bewahren, die uns geschenkt worden ist durch den Heiligen Geist. Ich glaube, wir spüren hier bereits, wie herausfordernd diese drei Kapitel noch werden für uns. Schon nur nach drei Versen. Wie können wir das umsetzen? Jeder von uns kennt garantiert Situationen oder Menschen, die uns diesbezüglich total überfordern, wo wir sagen, ich kapituliere. Mit diesem Mensch kann ich nicht klarkommen. Und trotzdem sagt Paulus, wenn ihr dieser Berufung gemäß leben wollt, dann sieht das so aus. Es hängt von euch ab und nicht vom Gegenüber. Wenn das nun das Verhalten ist, das unserer Berufung in Christus entspricht, warum ist es dann so schwer, das umzusetzen? Das ist die Gretchenfrage, denke ich. Warum ist das so schwierig? Und ich glaube, das liegt an altbekannten Spagat, in den wir als Christen hineingestellt sind. Dieses schon jetzt und noch nicht. Kennt ihr das? Kommt euch das bekannt vor? Schon jetzt und noch nicht. Ich habe das versucht darzustellen. Wir haben auf der einen Seite das Königreich Satans, das ist die gefallene Welt, in der wir leben, seit dem Sündenfall. Und auf der anderen Seite haben wir den blauen Pfeil, das Königreich Gottes, wo wir Kinder Gottes drin leben. Dieses Himmelreich, von dem Jesus gesagt hat, es ist nahe herbeigekommen, welches er begonnen hat aufzurichten in seinem Sterben und seiner Auferstehung. Nun sehen wir aber, dass sich diese beiden Pfeile überschneiden. Weshalb? Weil Jesus dieses Königreich in seiner Endgültigkeit erst bei seinem zweiten Kommen aufrichten wird. Und wo leben wir? Hier. Im Zeitalter der Gemeinde. In diesem schon jetzt Kinder Gottes, schon jetzt Himmelreich, aber noch nicht vollendet. Und das ist diese Spannung, die uns immer wieder so herausfordert. Genau darum hat Paulus in den ersten Kapiteln so vehement darauf hingewiesen, dass die Vollendung noch aussteht, dass dieses wunderbare Erbe noch aussteht. Wir haben die Anzahlung im Heiligen Geist. aber wir haben noch nicht das komplette Erbe. Und das ist es, was uns herausfordert. Die Erlösung von diesem natürlichen, von diesem gefallenen Leib, der einen enormen Hang zur Sünde hat, zumindest bei mir ist das so, der zieht mich immer wieder ins alte Leben. Es ist ein kränklicher Leib, es ist ein sterblicher Leib. Hier erkennen wir, in was für einer gefallenen Schöpfung wir noch leben. Das ist das Spannungsfeld, wo wir drin sind. Gefallene Welt, Sünde, alter Mensch. Und auf der anderen Seite Himmelreich, Kinder Gottes, neue Kreatur. Um hier drin diesen Aufruf von Paulus irgendwie gerecht zu werden, brauchen wir diese unerschöpfliche Kraft Gottes. Und auch darauf hat Paulus bereits mehrfach hingewiesen in den ersten Kapiteln. Er hat uns bewusst gemacht, diese wunderbare Kraft Gottes ist unter uns den Glaubenden am Werk. Aus euch selbst, in euren gefallenen Sein, könnt ihr nicht so leben, wie Gott sich das wünscht. Funktioniert nicht, aber als neue Kreatur im Reich Gottes hat Gott euch seine Kraft zur Verfügung gestellt. Nur darin ist es möglich, dieses berufungsgemäße Verhalten einzuüben. Beth hat das vorher zum Ausdruck gebracht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht wieder in die alte Natur zurückfallen kann, immer wieder sündigen könnte. Wir haben vor ein paar Wochen auch dazu gepredigt, ich darf Fehler machen. Das Ziel wäre es, dass wir es nicht tun, ja. Aber weil wir in dieser Spannung leben, geschieht es leider immer wieder. Paulus sagt also nicht, dass es einfach so ohne Probleme möglich wäre, dieser Berufung gemäß zu leben. Ganz im Gegenteil, Paulus ist sich dieser Spannung sehr wohl bewusst. Er erlebte sie selber. Und dennoch sollen wir sie berufungsgemäß ausleben. Uns herausfordern lassen und darin die Gnade Gottes, diesen Segen der Kraft Gottes entdecken. Und nur dann, wenn wir diese Beziehung zu Christus in der ganzen Tiefe versuchen zu leben, aus seiner Gegenwart, bleibt in mir und ich bleibe in euch, dann werdet ihr Frucht bringen. Darum ist Christsein so auf diese intensive Beziehung zu Jesus ausgelegt. Und wo wir diese Beziehung vernachlässigen, werden wir fallen, werden wir keine Chance haben, berufungsgemäß zu leben. Darum rufen wir Christen ja immer wieder auf, lest in der Bibel, betet. Das ist nicht einfach, weil es so schön ist und wir freie Zeit haben dazu, sondern weil es so elementar ist, um berufungsgemäß als Christen unterwegs zu sein. Und damit haben wir eigentlich den elementarsten Teil dieser heutigen Predigt bereits vorbei. Dieses Bewusstsein, lebe gemäß deiner Berufung, das Wissen, dass es aufgrund dieses Spannungsfeldes überhaupt nicht einfach ist, diese Berufung zu leben, aber die Verheißung in der Kraft Gottes ist es möglich. Darum lebe aus der Kraft Gottes. Demut, Sanftmut, Langmut und einander in Liebe zu ertragen, das ist der göttliche Maßstab für unser Miteinander. Und daran wollen wir uns ausrichten, im Wissen darum, dass es nicht so einfach ist. Und nun möchte ich noch auf die folgenden Verse 4 bis 16 eingehen, aber nicht mehr ganz so detailliert. In den Versen 4 bis 7 betont Paulus, dass diese Einheit untereinander unserem Glauben entspricht. Das ist naturgemäß. Der christliche Glaube ist durch und durch auf Einheit ausgerichtet. Verse 4 bis 7, 4 bis 6. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Unser Glaube hat naturgemäß Einheitscharakter. Darum soll sich diese Einheit auch in unserem Leben miteinander widerspiegeln. Nun spüren wir darin aber auch bereits, wenn wir diesen Text lesen, diese Einheit hat Grenzen. Wir haben hier 7 Begriffe, die die Grundlage unserer Einheit definieren. Es ist nun nicht das Thema des Epheserbriefes, dass Ende oder die Grenzen der Einheit aufzuzeigen. Und dennoch ist es wichtig zu wissen, dort, wo Menschen gar nicht erst auf diese Einheit bauen oder wo Menschen diesen biblischen Sinn dieser sieben Grundlagen versuchen zu verdrehen, ist diese Einheit gar nicht gegeben. In Vers 14 wird das etwas näher ausgeführt, wo es um diese Irrlehren geht, denen wir nicht verfallen sollen. Aber das ist, wie gesagt, nicht das priorisierte Thema des Epheserbriefes. In erster Linie wird die Einheit betont. Und bevor wir gleich über die Grenzen von Einheit nachdenken, sollten wir uns vielmehr das ins Herz schreiben lassen. Bin ich bereit zu dieser Einheit? Will ich mich in Demut und Sanftmut in diese Einheit investieren? Bin ich dazu bereit? Will ich langmütig und in Liebe den anderen ertragend sein in der Hilfe Gottes? Denn dieser andere ist ja auch Teil der Einheit, vorausgesetzt, er hat diesen Christus erkannt. Und das ist ja die große Herausforderung von heute Morgen. Als Gemeinde wollen wir nicht Mikado sein, habe ich vorher gesagt. Respektive am liebsten nur den ersten Teil von Mikado, wo noch alle beisammen sind, vereint sind, nicht dort, wo wir auseinanderfallen. Und die große Ermutigung für mich in diesem Text, vorher in Vers 3, ist, dass wir diese Einheit nicht selber schaffen müssen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Die Einheit wurde uns geschenkt, wir müssen sie nur bewahren. Ist genug schwierig für uns. Wir müssen sie nur bewahren. Gott hat uns diese Einheit geschenkt. Die Bibel sagt hier im Vers 3, diese Einheit ist der Frieden. Der Frieden ist das Band, das uns umschließt. Wir haben in Christus Frieden mit Gott. Christus hat uns versöhnt mit Gott. Und nicht nur Frieden mit Gott, sondern dadurch auch Frieden mit anderen Menschen, die Frieden mit Gott hat. Und wenn wir dieses Band haben, das uns umschließt, diese Einheit gibt, dann bleibt das ganze Konstrukt stehen. Bleiben wir eine Einheit, unser Mikado-Spiel bleibt bestehen. Wir erkennen darin aber auch die Vielfalt. Diese Stäbchen sind unterschiedlich. Da ist keines gleich wie das andere, auch wenn gewisse identisch angemalt sind, aber nicht komplette Übereinstimmung. Und das ist das, was Paulus möchte, dass wir diese Einheit bewahren, dass wir nicht beginnen, dieses Band aufzuziehen oder durchzuschneiden. Wir sollen diese Einheit, dieses Band des Friedens bewahren. Immer im Bewusstsein, dass Paulus hier noch eine Nummer größer denkt. Er denkt nicht nur an die Epheser Thyatira, an die Ortsgemeinde. Er denkt an alle Christen auf dieser Welt, unabhängig von Denomination oder Konfession. Aber wir wollen in erster Linie mal lernen, das in der Gemeinde immer wieder umzusetzen und auszuleben und eine solche Einheit zu sein. In den Versen 7 bis 16 erkennen wir dann etwas von der Faszination, respektive der Funktionsweise dieser Einheit. Gott verfolgt ein Ziel mit dieser Einheit und zwar auch mit der Vielfalt in der Einheit. Er hat uns als Einheit geformt, aber wir sind nicht einheitlich, wir sind nicht uniform. So wurde jeder Christ mit einer ganz spezifischen Gabenstruktur ausgestattet. Er redet in Vers 7 von der Gnade, die uns allen unterschiedlich zuteil geworden ist. Und er meint damit die Gnadengaben. Wir sind ganz unterschiedlich begabt worden. Gemeinde ist nicht ein unterschiedsloses Einerlei, sondern es ist so bunt und es ist so vielfältig. Und das ist es, was die Gemeinde ja so schön macht und manchmal auch so schön herausfordernd macht, dass der andere ebenso anders ist wie ich. Doch Paulus sieht dies als elementare Funktionsweise dieser Gemeinde. So geht Gemeinde. Gemeinde ist ein Staunen über Einheit in der Vielfalt. Ein Staunen über die Einheit in dieser Vielfalt, die wir haben. Und so erklärt er uns in diesen Versen, dass diese Unterschiedlichkeit dazu dient, dass wir als ganze Gemeinde zugerüstet werden, dass wir als Gemeinde auferbaut werden. Gemeinde braucht diese Vielfalt, diese unterschiedlichen Begabungen, um wachsen zu können. Wachsen, wie ist das gemeint? Es geht um ein Wachsen zu Jesus hin, werden wir noch sehen. Es geht um Wachstum im Glauben. Diese Vielfalt in der Gemeinde widerspricht also nicht der Einheit. Diese Vielfalt braucht die Einheit nicht herauszufordern, sondern es ist eine Bereicherung für unsere Einheit. Durch diese Vielfalt wird die Einheit gefördert. Und das muss uns bewusst sein. Die verschiedenen Gabenträger, das heißt jeder von uns, bringt sich in die Gemeinschaft von Christen ein und dient damit dem großen Ganzen. 1. Korinther 12 bis 14 führt das ja wunderbar aus, wie das funktioniert mit diesem Leib, wo alle zusammenarbeiten. Und was Paulus hier so stark betont, wozu geschieht das? Vers 13, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wir sollen durch diese anfällige Einheit, die wir haben, zur vollen Reife kommen. Und der Maßstab dieser Reife ist Christus in seiner ganzen Fülle. Spüren wir etwas davon, wohin Gott mit uns will? Und er hat die Gemeinde auserwählt, dass wir in der Vielfalt, aber trotzdem in der Einheit an dieses Ziel gelangen. Das soll durch die Gemeinde geschehen. Volles Verstehen der geistlichen Tatsachen. Das ist doch das, wo wir eigentlich hinwollen als Christen. Es geht nur in der Gemeinschaft, in der Einheit aus der Vielfalt. Wir sollen eine geistliche Mannesreife erfahren, wird wörtlich übersetzt. Wir sollen nicht mehr Kinder sein. An anderen Stellen beklagt sich Paulus darüber, dass er sie, die Empfänger immer noch mit Kindernahrung füttern muss, dass sie nicht zu dieser geistlichen Reife gelangen. Es geht darum, sagt er in Vers 14, dass wir als Christen nicht mehr von jeder Speziallehre, Irrlehre, Sonderlehre hin und her gerissen werden und ins Taumeln geraten und uns fragen, oh, könnte das nicht auch wahr sein? Nein, wir sollen zu geistlich überzeugten und reifen Christen kommen, die verstehen, um was es geht. Es soll darum gehen, Verse 15 und 16, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Mithilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ist das nicht faszinierend? Ich wüsste nicht, ob ich, wenn ich Gott wäre, das so gemacht hätte. Wäre es nicht perfekter, wenn ich als Gott jeden einzelnen Christen direkt zu dieser Fülle bringen würde? Zu dieser geistlichen Reife. Und Gott entscheidet sich und nimmt uns Christen, die wir in dieser Spannung zwischen gefallenem Menschen und erlöster Kreatur stehen, die so viele Fehler machen und sagt, ihr bringt einander gegenseitig zu dieser Fülle. Er sagt, der Ursprung eurer Einheit ist Christus. Und in dieser Einheit, die ihr in Christus habt und in der Kraft des Heiligen Geistes, den ihr durch Christus habt, werdet ihr hinwachsen zur ganzen Fülle in Christus. Zu eurem Haupt hin werdet ihr wachsen. Und wir sehen, alles ist auf Christus ausgerichtet. Christus steht über allem. Letztendlich geht es darum, dass er angebetet und verherrlicht wird über dem, was er in unserem Leben und im Leben der Gemeinde getan hat. Und dazu wollen wir nun übergehen, dass wir diesen Christus feiern, ihn ehren, ihn loben im Abendmahl. Wir wollen ihn in den Mittelpunkt stellen. Und als Übergang zum Abendmahl möchten wir dieses Lied singen, das glaube ich. Und wir stehen zu diesem Lied auf, Wer mag, darf sich bereits aufstellen an den Rändern, dass wir diesen Kreis, diesen Einheitskreis in unserer Vielfalt bilden, dass wir nachher anschließend gemeinsam dieses Abendmahl feiern dürfen.